haben. Mach sie möglich, dass er fest auftritt und dass er das Maul aufmacht. Amen. Amen.
Ich habe leider deine Ausführungen über den Paulus verpasst. da weiß ich jetzt nicht so genau. Also ich mag den Paulus. Ich finde das ja, sehr cool, was er schreibt. Und wir sind im 2. Korintherbrief von Paulus im 3. Kapitel. Vielleicht kann noch jemand Bibeln verteilen. Das. 2. Korinther, 3. Kapitel. Der Simon hat letztes Mal die ersten 6 Verse gemacht und ich bin jetzt eigentlich mit 7 bis 18 dran, aber ich lese nochmal das komplette Kapitel, quasi ab Vers 1. 2. Korinther 3. Da steht Folgendes: Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und eine solche Zuversicht haben wir durch Christus zu Gott, nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig wären, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt. Bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich möchte nochmal mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und wir bitten jetzt, sprich du durch dein Wort, mach du dein Wort lebendig in unserem Herzen, in unserem Geist, dass es ja, uns wirklich erreicht. Wirk durch deinen Geist unter uns und schenk du diese Veränderung. Manche sagen, dass der Hebräerbrief, von dem man nicht weiß, wer den verfasst hat, dass er auch von Paulus geschrieben wurde. Und die Passage, die wir heute behandeln, ist ein Indiz dafür, dass das stimmt. Also ich kann es eigentlich auch so sehen. Denn das Thema, was Paulus hier behandelt in 2. Korinther 3, wird nochmal ganz ausführlich im Hebräerbrief auch behandelt. Wenn man sich die Parallelstellen zu unserem Text heute anschaut, Hebräer 7, Hebräer 8, Hebräer 12, kommt genau dieses Thema. Und mit dieser Logik, mit der im Neuen Testament hier vorgeht, geht eigentlich von den Schreibern, von den bekannten Schreibern im Neuen Testament nur Paulus so vor, dass er so argumentiert und so Parallelen zieht. Quasi der eine Gedanke, zu Beginn, so ein Fun Fact. Und der andere ist, dass manche Ausleger auch sagen, dass 2. Korinther 3 die Fortsetzung der Predigt des Stephanus ist. Fand ich auch einen interessanten Gedanken. Die Predigt von Stephanus ist ziemlich lang, ich werde jetzt nicht vorlesen, aber Stephanus geht ja in seiner Predigt, bevor er gesteinigt wird, so durch die Geschichte von Israel durch und erklärt immer wieder, dass sie quasi das Volk Gott abgelehnt hat, dass sie seine Herrlichkeit abgelehnt hat, dass Gott immer wieder sich ihnen gezeigt hat und sie haben ihn immer wieder abgelehnt und dass das Problem von Israel ihr Herz war, ihr unbeschnittenes, unverständiges, hartes, finsternes, steinernes Herz. In Apostelgeschichte 7 ist ja diese Rede von Stephanus und das sagt er dann in Vers 51, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit. Er konnte seine Predigt nicht zu Ende führen, weil irgendwie hätte sie ja weitergehen müssen, wenn sie ihn nicht gesteinigt hätten, hätte er nicht die ganze Zeit so weitermachen können und immer nochmal reinschlagen und nochmal, irgendwann hätte er mal ein Aber kommen müssen. Irgendwann hätte er mal Evangelium kommen müssen. Und manche sehen das so quasi, dass Paulus, der war ja auch da dabei gestanden, als die Steine flogen, dass Paulus hier dieses Aber bringt. Das Aber und dann das Evangelium, der neue Bund. Paulus leitet das Thema von heute wunderschön ein, wenn wir nochmal die Verse von letzter Woche anschauen, vor allem die Verse 4 bis 6, die sich noch auf das Thema von letzter Woche beziehen. Dieses Thema war ja dieser Brief des Christus, wo Paulus sagt, dass er und seine Begleiter diesen Brief ausgefertigt haben. Und in Vers 4 bis 6 sagt Paulus dann, dass er dazu nur fähig oder tüchtig ist, weil Gott ihn dazu fähig oder tüchtig gemacht hat. Also mit dem Gedanken, Gott hat ihn dazu fähig gemacht, diese Herzensbriefe auszufertigen, leitet er dann über und sagt, genauso wie Gott ihn tüchtig gemacht hat, diese Herzensbriefe zu schreiben, genauso hat er ihn zu einem Diener des neuen Bundes gemacht. Kann man jetzt sagen, krasser Sprung, ne? So von Herzensbriefe schreiben, springt er in einen neuen Bund rein. Wie hängt das zusammen? Und ich möchte nochmal zwei Verse lesen, die Simon letzte Woche auch gelesen hat. Der Vers 3, da heißt es über dieses Schreiben, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Und in Vers 6, das ist dann die Überleitung zum Thema von heute, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der Buchstabe steht für das Gesetz, sinnbildlich für die 10 Gebote, die auf Steintafeln geschrieben wurden. Und für uns klingeln da vielleicht jetzt nicht die Ohren, aber für Juden, die sich im Alten Testament auskennen, kommen bei dem Thema neuer Bund, steinerne Tafeln, fleischerne Tafeln des Herzens eine Verknüpfung zustande, die in Jeremia 31, ab Vers 31 steht. Wo es heißt, Jeremia 31, ab Vers 31, wo dieser neue Bund angekündigt wird. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Das Thema neuer Bund, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Das ist genau das, auf die Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie soll mein Volk sein und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Das ist genau das Thema, neuer Bund, Gesetz nicht mehr auf Steintafeln, sondern auf Herzen geschrieben. Das ist das Bild, aber Vorsicht, Jeremia spricht hier von einer anderen Zeit. Jeremia spricht von einer Zeit, von einem Bund mit Israel und von einer Zeit, wo ihn alle erkennen, wo vom Kleinsten bis zum Größten und keiner mehr zu seinem Bruder spricht, erkenne den Herrn. Also er spricht nicht von der jetzigen Zeit. Aus meiner Sicht spricht er vom tausendjährigen Reich. Also eigentlich Fehlalarm, aber Paulus benutzt dieses Bild, um diesen Sprung zu machen, von auf Herzen schreiben zum neuen Bund zu springen, benutzt er dieses Bild aus Jeremia 31. Und damit leitet er wunderschön das Thema von heute ein und das Thema überschreibt Schlachter mit die Herrlichkeit des neuen Bundes. So eine schöne Überschrift, die Herrlichkeit des neuen Bundes. Was würden wir da drunter sagen, wenn jemand sagen würde, schreibt mal da ein paar Sätze unter die Herrlichkeit des neuen Bundes, unter diese Überschrift. Was schreiben wir da? Wie kann man die Herrlichkeit des neuen Bundes hervorheben oder beschreiben? Paulus macht es öfter in seinen Briefen. Mir ist zum Beispiel die Passage aus Epheser 1 eingefallen, wo er so schreibt, was wir alles in Christus haben, in ihn haben wir. Und dann geht's los, Riesenaufzählung, was wir alles in Christus haben. Und damit beschreibt er im Prinzip die Herrlichkeit des neuen Bundes. Hier an der Stelle in 2. Korinther 3 macht er es anders. Er beschreibt die Herrlichkeit durch einen Vergleich. Er vergleicht den alten Bund mit dem neuen Bund. Und dadurch stellt er die Herrlichkeit des neuen Bundes heraus. Und wir werden uns heute diesen Vergleich anschauen. Und ich habe 7 Punkte gefunden, wo Paulus einen direkten Vergleich macht. So war es und so ist es jetzt. Keine Angst, 7 Punkte, manche gehen schnell. Keine so riesenlange Predigt. Und ich habe eine Präsentation gemacht, die man vielleicht mal einblenden kann, damit ihr es einfach seht, diese direkte Gegenüberstellung von alter Bund und neuer Bund. Und ich habe das auch farblich, vielleicht kann man es erkennen, so ein bisschen der alte Bund mit der Schriftart, so eine Steintafel und der neue Bund geschrieben mit Schnörkelschrift und auf ein fleischernes Herz geschrieben. Das soll die Farbe sein. Ich habe nichts Besseres gefunden. Und der erste Punkt, den Paulus vergleicht, da ist noch ein Vers von letztes Mal, Vers 3, wo es heißt, Vers 3, das sind die steinerne Tafeln, das Gesetz. Und in Vers 7 ist es in Stein gegrabene Buchstaben. Das ist der alte Bund. Steinerne Tafeln, in Stein gegrabene Buchstaben. Und im Gegensatz dazu, der neue Bund, sind eben diese fleischerne Tafeln des Herzens. Das ist das Bild des Briefes. Wir sind ein Brief des Christus. Und in Vers 3 steht auch, geschrieben mit dem Geist. Also was ein ganz großer Unterschied, in Stein gegrabene Buchstaben oder geschrieben mit dem Geist. Das Gesetz im Alten Testament.
Kannte von der dritten Missionsreise. Genau. Paulus ist jetzt in Troas, er schreibt da, ich lese euch vor. Als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium von Christus zu verkündigen.
Das sind die 3 Rechtsprechungen anhand des Gesetzes. Dann habe ich die Judikative, das sind die 3 Mächte, Legislative, Exekutive, Judikative. Gesetz funktioniert nur mit Macht und mit Strafe. Und Gesetz erzeugt immer eine Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch kann nicht so sein wie Gott. Und das wird durch das Gesetz offenbar. Das Gesetz ist statisch. Es bringt eine Schwere, in Stein gegrabene Buchstaben, Steintafeln. Und das in Stein gegraben ist auch so, es ist zementiert. Heute würde man vielleicht eher zementiert sagen, es ist fest. Und dem gegenüber fleischerne Tafeln des Herzens, geschrieben mit dem Geist. Simon hat es schön rausgearbeitet, letztes Mal ein Brief hat Absender und Empfänger. Ein Brief ist auf Beziehung ausgelegt, auf Augenhöhe, auf Gemeinschaft. Und jeder im neuen Bund bekommt ein neues lebendiges, fleischernes Herz. Ein Herz bedeutet Leben. Und ein Herz bedeutet auch Dynamik im Vergleich zu Statik im alten Bund. Und das nicht schwarz auf weiß, so nicht Tinte auf Papier, sondern Geist auf Herz. Also irgendwie nicht sichtbar, nicht greifbar. Der Geist schreibt auf ein Herz. Unterschied dazu in Stein gegrabene Buchstaben, ne? Das ist quasi der erste Punkt, den Paulus vergleicht. Und der zweite, die nächste Folie, Vers 5, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Im Alten Bund geht es oft um Tüchtigkeit. Wer ist zu etwas tüchtig? Tüchtige Männer sollen für irgendeinen Dienst eingesetzt werden. Sprüche 31, das Lob der tüchtigen Hausfrau. Und der Gedanke ist, die Tüchtigkeit kommt aus dem Menschen. Der Mensch kann gehorsam, kann tüchtig sein. Der Anspruch ist, der Mensch ist zu etwas Gutem fähig. Und im neuen Bund dann, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Das ist die Erkenntnis, dass aus mir nur Schlechtes kommt, dass ich nur zu Schlechtem fähig bin und leider zu allem Schlechten fähig bin. Und dass ich nur durch Gnade quasi aus diesem Kreis rauskomme, lass dir an meiner Gnade genügen. Und aber auch die Erkenntnis, also ich bin zu allem Schlechten fähig, aber Gott ist zu allem Guten fähig. Und Gott kann durch Gnade Begabung schenken, um Gutes zu tun. Und man darf dieses, unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, nicht verwechseln mit, ich darf mich zurücklehnen, ich darf faul sein, ich darf träge sein. Davor warnt das Neue Testament genauso wie das Alte Testament. Also unsere Tüchtigkeit kommt von Gott, hat nichts zu tun mit Zurücklehnen, Faulheit und Trägheit. Das ist der zweite Punkt, den Paulus vergleicht. Der dritte steht in Vers 6. Der Buchstabe tötet und ebenfalls in Vers 6, der Geist macht lebendig. Das Gesetz im Alten Testament bedeutet Trennung. Trennung von Gott bedeutet auch Trennung vom Leben, bedeutet Tod. Der Buchstabe tötet. Und Paulus beschreibt es in Römer 7, Vers 11 so, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Die Sünde nahm durch das Gebot einen Anlass. Also erst durch das Gebot, erst durch das Gesetz, dass es da war, hat es mich getötet. Der Buchstabe tötet. Der Geist macht lebendig. So wie Adam, dem Gott am Anfang Odem eingeblasen hat, so werden auch uns durch den Heiligen Geist wieder Leben eingehaucht. Neues Leben, der Geist macht lebendig. Der Buchstabe tötet. Der vierte Vergleich, Vers 7, da geht es um den Dienst im Alten Bund und den Dienst im Neuen Bund. Vers 7 wird beschrieben als ein, nächste Folie. Nächste Folie. Top, Dankeschön. Aber ich kann es eigentlich auch selber, gell? Ich habe mir so ein Ding gegeben, aber alles gut. Vers 7, ein Dienst des Todes. Unter Vers 9, Dienst der Verdammnis. Das ist der Dienst im Alten Bund, dem gegenüber im Neuen Bund. Ein Vers 8, Dienst des Geistes und ein Dienst der Gerechtigkeit. Die größte Strafe oder die größte Tat auch im Alten Bund war das Töten eines Menschen. Die größte Strafe des Gesetzes war das Töten eines Menschen. Zum Beispiel kann man da an Achan denken, der, ich glaube, als sie Jericho eingenommen haben, was für sich genommen hat und gelogen hat. Und die größte Strafe, die es dann gab, war, dass er getötet wurde vom Volk. Es ist ein Dienst des Todes. Auch Paulus war ein Diener des Todes. Er war ein Eiferer des Gesetzes. Und was hat er gemacht? Er hat die Christen verfolgt, er hat sie getötet. Er war ein Diener des Todes. Und dann wird Paulus zu einem Diener des Geistes. Der Geist macht lebendig. Und es ist ein Dienst des Geistes, den jeder empfängt. Es ist nicht so, dass Gott nur Aufgaben für gewisse Leute hat und andere haben nichts zu tun, sondern Gott gibt jedem einen Dienst. Es gibt keinen, für den er keinen Dienst hat. Bei Dienst der Verdammnis kommt mir persönlich immer gleich, wenn es um Verdammnis geht, Römer 8, Vers 1 in den Sinn. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, heißt umgekehrt, es gibt Verdammnis für die, die nicht in Christus Jesus sind. Also es ist ein Dienst der Verdammnis, bisschen so wie bei dem Lied 10 kleine stark pigmentiert. irgendwann erwischt es jeden. Quasi irgendwann fällt jeder mal und dann wird er verdammt. Und es bleibt am Schluss keiner übrig, keiner schafft es. Ein Dienst der Verdammnis und demgegenüber ein Dienst der Gerechtigkeit. Römer 5, Vers 1, durch Glauben sind wir gerechtfertigt. Ein Dienst der Gerechtigkeit ist es quasi, Glauben zu schaffen, Glauben zu säen, Glauben zu gießen, Glauben zu pflegen. Das ist ein Dienst der Gerechtigkeit. Erbauung in der Gemeinde ist dieser Dienst der Gerechtigkeit. Andere begleiten im Glauben Dienst der Gerechtigkeit. Und die größte Tat, im Gegensatz zum im Alten Bund, die größte Tat ist, einen Sünder zu töten, ist im Neuen Bund die größte Tat, einen Sünder zum Leben zu bringen. Nächste Folie. Da geht es um die Herrlichkeit. Und Vers 9 steht, der alte Bund hatte Herrlichkeit, oder in Vers 10, er war herrlich. Und dazu im Vergleich, der neue Bund hat nach Vers 9 Herrlichkeit überfließend, oder nach Vers 10 überschwängliche Herrlichkeit. Matthias hat vor ein paar Wochen gepredigt und er hat so ziemlich am Anfang gesagt, so das große Thema der Bibel wäre die Herrlichkeit Gottes, hat er gesagt. Das wäre so, die Denker, die über die Bibel nachdenken, sind zu dem Entschluss gekommen, das große Thema der Bibel ist die Herrlichkeit Gottes. Und hier geht es um einen Vergleich der Herrlichkeit. Ein Vergleich der Herrlichkeit des alten Bundes mit dem neuen Bund. Der eine war herrlich und der andere hat überfließende, überschwängliche Herrlichkeit. Was bedeutet Herrlichkeit? Was ist das? Das Lexikon der Deutschen Bibelgesellschaft sagt, der Begriff Herrlichkeit bezeichnet die Art und Weise, in der ein besonderer Rang oder Status für andere anschaulich und augenfällig wird. Also die Art und Weise, in der der Rang oder der Status für andere sichtbar wird. Und dann gibt es so Annäherungen an die Herrlichkeit. Man kennt es wahrscheinlich, Licht ist so eine Annäherung, wenig Licht, viel Licht, oder Macht und Kraft, wenig Macht und Kraft, viel Macht und Kraft. Lobpreis und Ehre ist so eine Annäherung an den Begriff Herrlichkeit, oder Herrschaft und Majestät. Wenig Herrschaft, viel Herrschaft. Das sind so Annäherungen an den Begriff Herrlichkeit. Und hier wird uns gesagt, der alte Bund hatte Herrlichkeit, aber der neue Bund hat diese Herrlichkeit überfließend. Und da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Der vorletzte Punkt im Vergleich ist der Vers 11. Da heißt es, das ist das, was weggetan wird. Im Vergleich dazu, ebenfalls in Vers 11, was bleibt im neuen Bund. Das ist der zeitliche Aspekt. Das eine wird weggetan und das andere bleibt. Das Gesetz wird nicht aufgehoben. Das Gesetz wurde in Jesus erfüllt. Er ist nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern zu erfüllen. Aber trotzdem ist da etwas, was weggetan wird. Und es ist etwas, was bleibt. Und wenn wir quasi an das Leben denken, das uns gegeben wird, die Gerechtigkeit aus Glauben, die außerhalb des Gesetzes uns gegeben wird. Das ist quasi nicht, das Gesetz ist nicht mehr da, sondern die Gerechtigkeit aus Glauben ist außerhalb des Gesetzes. Und dieses Leben, was wir dadurch haben, ist ein ewiges Leben. Und deshalb ist es das, was bleibt. Das Gesetz führt zum Tod und der Tod ist dann das Ende. Aber der neue Bund, das Leben, ist ein ewiges Leben, was eben bleibt. Und der letzte Punkt ist Vers 13, Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte. Im Vergleich dazu, Vers 12, wir treten mit großer Freimütigkeit auf, oder Vers 18, mit unverhülltem Angesicht. Mose hat sich eine Decke über den Kopf gezogen und der Großteil von Israel rennt heute noch mit dieser Decke herum durchs Leben. Sie sehen es nicht wirklich. Sobald sie den Herrn erkennen, sobald sie sich zum Herrn bekehren, wird die Decke weggenommen. Mose hat sich verdeckt, damit die Israeliten ihn wieder anschauen konnten, dass er sie nicht geblendet hat, aber natürlich hat er sich selber auch extrem eingeengt durch die Verdeckung seines Gesichtes. Er konnte ja gar nichts mehr machen eigentlich. Der alte Bund hatte Herrlichkeit, keine Frage, aber Mose hat nur am Anfang so stark geleuchtet, nachdem er auf dem Berg war und wieder zurückkam. Irgendwann hat es nachgelassen, irgendwann war er wieder normal. Und über uns heißt es, wir stehen mit unverhülltem Angesicht da. Das bezieht sich einmal auf das Sehen. Wir sehen Gott mit unverhülltem Angesicht, aber auch andere sehen uns mit unverhülltem Angesicht. Da ist keine Decke da. Aber irgendwie, wir strahlen nicht so wie Mose. Zumindest ich habe das noch nicht erlebt. Kann man sagen, leider, vielleicht auch zum Glück. Zum Glück strahlen wir nicht so. Jesus sagt über uns trotzdem, wir sind das Licht der Welt. Wir strahlen, wir sind das Licht der Welt und wir sind in diese unglaubliche Freiheit des neuen Bundes berufen. Wenn das jetzt ein bisschen wenig Herrlichkeit ist, wenn ich so sage, ihr seid das Licht der Welt, für den habe ich einen Bibelvers oder eine Stelle, die ich lesen möchte aus Hebräer 12. Hebräer 12 ab Vers 18 ist ein bisschen länger, aber hat mich wirklich gepackt, die Stelle, deshalb möchte ich sie ganz vorlesen. Hebräer 12 ist eine dieser Parallelstellen zu dieser Stelle heute, wo quasi der alte Bund mit dem neuen verglichen wird, die Herrlichkeit des alten Bundes mit der Herrlichkeit des neuen Bundes und eben im Hebräer in ähnlicher Weise, wie es in 2. Korinther 3 passiert. Hebräer 12 ab Vers 18, denn ihr seid nicht zu dem Berg gekommen, den man anrühren konnte und zu dem glühenden Feuer, noch zu dem Dunkel der Finsternis und dem Gewittersturm, noch zu dem Klang der Posaune und dem Donnerschall der Worte, bei dem die Zuhörer baten, dass das Wort nicht weiter zu ihnen geredet werde, denn sie ertrugen nicht, was befohlen war. Und wenn ein Tier den Berg berührte, soll es gesteinigt oder mit einem Pfeil erschossen werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Das war die Herrlichkeit am Berg Horeb. Wir sind nicht gekommen zu diesem Berg, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln, zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das Besseres redet als das Blut Abels. Habt Acht, dass ihr den nicht abweist, der redet, denn wenn jene nicht entflohen sind, die den abgewiesen haben, der auf der Erde göttliche Weisung verkündete, das war Mose, wie viel weniger werden wir, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel herab tut. Seine Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Und jetzt ab Vers 28 noch. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lass uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also ich glaube, da ist jetzt genug Herrlichkeit drin. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er war damals herrlich und es ist noch eine noch größere Herrlichkeit. Aber die Herrlichkeit des neuen Bundes ist nicht unsere Herrlichkeit, sondern es ist seine Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit, seine Macht, sein Licht ist größer. Und das Besondere an diesem neuen Bund ist auch, Mose hat am Anfang geleuchtet und dann ist es immer weniger geworden. Und bei uns heißt es in Vers 18, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das heißt, es ist zunehmend. Zunehmend und auch dieser Vers, den ich gelesen habe aus Hebräer 12, ist ja quasi ein Blick in die Zukunft, wo diese Herrlichkeit, ja, mehr geht gar nicht. Es ist eine Entwicklung von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nicht eine Entwicklung von Herrlichkeit, die abnimmt. Das war der Vergleich. Diese Punkte macht Paulus und ich habe mich so gefragt, was machen wir damit? Mit diesem Vergleich, was bedeutet das für uns? Und Volker hat es vorhin schon erzählt, dass wir gerade im Leitungskreis uns damit befassen, mit dem Thema Lehre. Was ist unsere Lehre? Was ist die Lehre der Calvary Chapel? Was ist der Unterschied zu der Lehre, die in die Gemeinde kam durch die Hauskirchenbewegung? Gerade am Donnerstag hatten wir dazu ein Treffen. Was bedeutet das für uns? Und heute haben wir eben diese Verse: Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Herr ist Geist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und es ist eine große Herausforderung, in der wir stehen, nicht wieder ein Gesetz zu machen. Nicht wieder zu sagen, so ist es und so ist es nicht. So macht man das und so macht man es nicht. Und damit ein Gesetz zu schaffen, was wieder verdammt. Nicht binden ist die Aufgabe, sondern wir sollen in Freiheit leben. Und der Geist führt uns in diese Freiheit. Der Geist passt in kein Schema und in kein Programm. Das kann man bei jeder Geisteswirkung sehen. Wenn man sich die Heilungen in der Bibel anschaut, da ist keine gleich wie die andere, kein Schema zu erkennen. Wenn man sich das anschaut, wie die Leute den Heiligen Geist empfangen haben, das ist kein Schema. Manche haben vor der Taufe mit Wasser, manche während der Taufe mit Wasser, manche nach der Taufe mit Wasser, manche durch Handauflegung, andere ohne Handauflegung. Auch die Führung durch den Heiligen Geist ist anders, immer anders, individuell. Wir haben am Freitag in der Andacht bei der DMG, haben wir uns, ich glaube, 9 verschiedene Passagen aus der Bibel angeschaut, wo es darum ging, dass Leute eine Reise gemacht haben. Also wie kamen sie dazu, diese Reise zu machen? Und eine der Fragen, die wir dazu beantworten sollten, war quasi, wie deutlich war das, dass Gott das anordnet, dass sie die Reise machen sollen. Und diese Anordnung war jedes Mal unterschiedlich. Mal durch einen Traum, durch eine Vision, durch direktes Reden von Gott, durch Menschen, die es ausgesprochen haben, durch eigene Initiative, ich mache mal diese Reise, immer anders. Die Führung des Heiligen Geistes ist immer anders. Und die Liste können wir fortführen. Es passt in kein Schema, es passt in kein Programm. Und das Fehlen von so einem Schema und das Fehlen von so einem Programm kann einen ein bisschen Angst machen, weil so ein Programm und so ein Schema gibt immer Sicherheit. Man weiß, so funktioniert es. Aber wie geht es eben ohne Schema? Wie können wir in dieser Freiheit leben und wie können wir in dieser Freiheit trotzdem vorankommen? Die Frage ist wahrscheinlich einfacher, wenn ich sie anders stelle, wenn ich nicht frage, wie können wir vorankommen, sondern wenn ich frage, wie werden wir verändert? Das sagt uns nämlich unser Text. Nochmal lesen, ab Vers 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden verändert durch ihn anschauen. Das ist der Schlüssel, ihn anschauen. Und auch dafür gibt es in der Bibel unzählige Beispiele für ihn anschauen. Und ihn anschauen bedeutet nicht nur, was man vielleicht denkt, in der Bibel lesen. Natürlich gibt es dieses, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Und Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. Also in der Schrift sehen wir ihn und in der Schrift lernen wir ihn kennen. Und natürlich ist es ein ihn anschauen, wenn wir in die Schrift schauen. Aber eben nicht nur, sondern es gibt auch andere Bibelstellen. Schon im Alten Bund gab es dieses Bild der Schlange, die aufgespießt wurde. Und wenn jemand von der Schlange gebissen wurde, hat er aufgeblickt zu dieser Schlange und ist nicht gestorben. Und so haben wir das Kreuz als Bild, wo wir hinschauen, um nicht zu sterben. Aufblicken zum Kreuz. Es gibt das Bild von Petrus, der quasi, als er wegblickt von Jesus und auf die Probleme schaut, die um ihn herum da sind, dann fängt er an zu sinken, als er quasi seinen Blick abwendet von Jesus. Oder wir haben Stephanus, den wir vorhin schon mal hatten, der bei der Steinigung, was macht er? Er schlägt nicht die Bibel auf, sondern er erhebt seinen Blick. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Er hat seinen Blick aufgehoben zum Himmel. Und das ist auch was, was wir tun sollen, tun dürfen, unseren Blick aufheben zum Himmel. Noch eine letzte Stelle möchte ich lesen, für die, die so ein bisschen in Endzeitstimmung sind, kann man ja zurzeit ohne weiteres sein. Und da steht in Lukas 21, Vers 18, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Aufsehen zu ihm. Ihn ansehend werden wir verändert. So passiert das, so kommen wir voran. Amen.